Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
30 Jahre nach dem Mauerfall. Da sind wirklich unglaublich viele Bücher schon erschienen über den Mauerfall, über das Ende der DDR und der Sowjetunion, über den Kalten Krieg. Und der Kalte Krieg ist ja irgendwie auch längst vermessen. Ein ideologischer Kampf in den Nachkriegsjahrzehnten zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Mit einem Riss quer durch Europa. Alles bekannt. Anscheinend. Der Harvard-Historiker Ott Arne Westad, der versucht trotzdem, diese Geschichte neu oder anders zu schreiben. Der Kalte Krieg, eine Weltgeschichte, heißt sein Buch. Marco Martin hat das Buch gelesen. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Tja, wie verschiebt Westad denn die gewohnte Perspektive? Verschiebt er sie räumlich? Verschiebt er sie zeitlich?
Also er weitet die Perspektive auf eine faszinierende Weise. Es geht darum, den Beginn des Kalten Krieges nicht, wie man bisher immer dachte, auf das Jahr 1945 bzw. 46 zu datieren, als es die ersten Bruchlinien zwischen den Mächten der Anti-Hitler-Koalition gegeben hat, sondern bereits auf das letzte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, als sich Russland und die USA anschickten, mehr zu werden als nur eine Regionalmacht. Und das ist wirklich eine sehr interessante Perspektive. Man muss es dann Historikern überlassen, sich damit auseinanderzusetzen, ob es wirklich eine Kontinuität gegeben hat zwischen dem Zarenreich und dann der 1917 entstehenden Sowjetunion, die natürlich ein ganz anderes Gesellschaftsexperiment ins Werk setzte. Aber es ist trotzdem eine interessante Perspektive und er zeigt, wie Modernisierungstendenzen in den USA und dann in Russland parallel liefen und dann auch auf eine Art Konkurrenz schon hinliefen, obwohl es natürlich kein Buch ist, das jetzt deterministisch behaupten würde, alles hätte so kommen müssen, wie es dann gekommen ist. Aber es ist trotzdem ein interessanter neuer Aspekt und faszinierend natürlich auch die Beschreibung der innerwestlichen Krisen, die dann nicht nur im Inneren der Sowjetunion, sondern auch viele Teile der westlichen Öffentlichkeit zu der Illusion gebracht haben, der Kapitalismus ist sterbend, die Zukunft gehört dem Kommunismus. Und deshalb natürlich auch das gewachsene Selbstbewusstsein der Sowjetunion, die natürlich dann nach dem Sieg über Hitler dann natürlich noch forscher auftreten konnte.
Ja, ja, aber das Originelle ist ja wirklich die Zeit eben davor. Also wirklich 100 Jahre Kalter Krieg, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt sprachen Sie gerade von der Krise des Kapitalismus, damit meinen Sie so, ja, Weltwirtschaftskrise?
Weltwirtschaftskrise, ja. Black Friday, ja. All diese ungelösten Probleme, die natürlich Heerscharen von Menschen in die Arme der Kommunisten getrieben haben oder in die Arme der Nazis.
Was hat er da noch für Beispiele, warum der Kalte Krieg wirklich schon, Sie sagten letztes Jahrzehnt, das vorangegangene Jahrhundert, also 1890 begonnen haben soll?
Ja, also er beschreibt zum Beispiel, wie Amerika Spanien die letzten Kolonien abgenommen hat, also die Philippinen und dann Kuba und gleichzeitig Russland auch gesehen hat, wie es sich gegenüber Japan und China behauptet. Ich muss sagen, das ist sehr interessant, aber so ganz überzeugt davon bin ich selbst nicht.
Was hakt?
Was hakt, ist natürlich dann auch der große Wechsel, die Riesenzäsur zur Sowjetunion 1917, die ein ganz anderes Gesellschaftsbild hatte und auch eine ganz andere Gesellschaft durchgedrückt hat. Das beschreibt er auch sehr detailliert, die ganzen stalinischen Massenmorde, die Lager. Aber dann kommt es wieder, weil er sehr um Genauigkeit und auch um Fairness bemüht ist, zu gedanklichen Unschärfen, dass er sagt, der Kalte Krieg war eine Konkurrenzsituation zwischen der kapitalistischen Gesellschaft und der sozialistischen Gesellschaft, wobei er als geborener Skandinavier dann durchaus viele Beispiele findet, wie der Sozialstaatsgedanke in den sozialdemokratisierten Ländern Westeuropas Raum gegriffen hat und es den Arbeitern dort natürlich viel besser ging als im Ostblock, wo sie nicht mal einer freien Gewerkschaftstätigkeit nachgehen konnten. Und da bricht etwas am gedanklichen Gerüst. Ich glaube, es ist auch erklärbar, dass er nicht wollte ein Buch schreiben, das erneut in die Rhetorik geht, freie Gesellschaft versus unfreie Gesellschaft. Aber letztlich war es ja da. Es war eine perfekte Diktatur im Kampf gegenüber einer absolut imperfekten Demokratie. Und er meidet ein bisschen diese Begrifflichkeit, kommt aber in den Fakten, die er präsentiert, dann durchaus zu dieser Schlussfolgerung.
Aber wenn er ausdrücklich wertet, ist es nach wie vor Kapitalismus versus Kommunismus.
Das ist auf der begrifflichen Ebene. Ja. Was er an Fakten beiträgt, ist überhaupt nicht ideologisch reduziert, sondern gibt wirklich ein Beispiel, wie eine Gesellschaft, wie eine totalitäre Gesellschaft im Osten aufgebaut war und wie sie natürlich dann nach 1946 versucht hat, oder nicht nur versucht hat, es geschafft hat, nach Osteuropa vorzudringen, sodass der Westen reagieren musste. Das konzidiert er alles, aber wo es dann zusätzlich spannend wird, ist der Blick nach Asien und Afrika, wo dann sowohl Sowjetunion wie USA blutige Stellvertreterkriege geführt haben, unter denen die Länder heute noch leiden. Und das weitet auch unsere eurozentristische Perspektive und das finde ich sehr wichtig.
Also eine ziemliche, ja, Blickerweiterung, wie Sie das gerade beschreiben. Jetzt ist das ein Buch mit deutlich über 700 Seiten. Das ist ja eine gewagte Länge, weil für Laien ist es vielleicht ein bisschen viel und für Fachleute irgendwie ein bisschen wenig. An wen richtet sich das?
Oh, das ist eine interessante Frage, die wird mir jetzt zu denken geben, aber wir haben nicht so viel Zeit. Es liest sich flüssig. Man muss sagen, der absolut interessierte Fachmann wird da jetzt nicht sehr viel Neues finden, weil über die stalinische Terrorzeit Ann Applebaum hat ihre Standardwerke geschrieben. Über den Spättotalitarismus, wir haben die Bücher von Timothy Garden Ash. Aber so wie er das gruppiert, ist es wirklich sehr interessant und ich muss sagen, es hat auf der Faktenebene keine ideologische Schlagseite. Von daher ist es wirklich sehr lesbar. Über die begriffliche Ebene könnte man diskutieren, aber ich muss sagen, es sind die schlechtesten Bücher nicht, die dann bei der Lektüre im Leser auch kleine Widerhaken setzen.
Kleine Widerhaken. In dem Buch Der Kalte Krieg, eine Weltgeschichte von dem Harvard-Historiker Ott Arne Westarth. 763 Seiten für 34 Euro erschienen bei Klett-Cotta. Marco Martin, Dankeschön.
Danke auch.